Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gott spricht durch den Propheten Jesaja im 58. Kapitel. Es ist ein bisschen eine längere Gerichtspredigt. Ruf, so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor. Zähl den Nachkommen von Jakob ihre Sünden auf. Ach, für wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen, weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Fasten und auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr sowas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei. Gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an, gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt, und wird die alten Mauern neu errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt, und Volk, das die Straßen wieder bewohnbar macht. Ein hartes Gerichtswort, liebe Gemeinde. Und trotzdem, wir stehen heute vor Erntedank. Erntedank als Städter kann man das eigentlich so richtig noch feiern und bewusst machen. Vor einem Jahr sind noch in meinen Dörfern die Konfirmanden mit dem Handwagen durchs Dorf gezogen und haben eingesammelt Erntegaben. Die haben richtig Freude dran gehabt und die Leute auch Spaß, ihre Kürbisse, ihre Kartoffeln und Rüben stolz mitzugeben und dann Sonntag zu sagen, das da ist von mir aus dem Garten, das ist von mir. Das ist schon ein Moment, wo man zusammenkommt und gemeinsam stolz ist auf das, was Gott einem geschenkt hat. Da haben wir hier im Lutherhaus Probleme. Gestern sah es noch ein bisschen trauriger aus, heute schon ein bisschen mehr geworden. Es ist halt so, wir sind hier nicht ganz so auf dem Lande verwurzelt. Und wir leben ja auch in einer Wohlstandsgesellschaft, die ihren Grund weniger in der Landwirtschaft hat als in der Kapital- und Industriewirtschaft. Und man müsste eigentlich nicht Erntedankfest feiern, sondern ein Konsumkonjunkturfest oder ein Börsenrenditedankfest. Trotzdem lädt uns Erntedank ein, einmal dankbar auf diesen natürlichen Kreislauf der Landwirtschaft und der Natur zu blicken. Die Fruchtbarkeit der Natur weist uns nämlich auf diese gebende Hand Gottes hin, die reichlich gibt, verschenkt, ja verschwenderisch ist in ihrer Liebe zu den Menschen. So wie bei der Ernte die Natur erlebt wird, so ist Gott. Er gibt und gibt und gibt. So stellt sich Gott im Paradies nach der Schöpfung dar und so darf man ihn bis heute auch noch, auch nach dem Sündenfall erleben, üppig und verschwenderisch. Und auch im Blick auf unsere Industrie- und Kapitalgesellschaft müssen wir sagen, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, wo wir gar nicht mal mitbekommen würden, wenn wir gar keine gute Ernte haben, wenn eine Missernte wäre, so wie in diesem Jahr die Obst- und Getreideernte wetterbedingt durch Frost- und Wolkenbrüche erhebliche Einbußen erlitten hat, merkt man gar nicht groß. Trotzdem leben wir im Wohlstand und der Reichtum ist da und zum Teil macht er uns sogar krank. Und das spüren die Menschen sehr deutlich und sind dann auch eifrig dabei, was dagegen zu unternehmen. Da leiden wir unter Bewegungsarmut und fangen an, Sport zu treiben, in den Fitnessclub zu gehen. Wohlstand macht krank. Das merken auch die, denen die Kleider auf einmal nicht mehr passen. Und sie nehmen aufwendige Diäten auf sich, um abzunehmen. Wohlstand macht krank. Das betrifft auch das Geld. In der Zeit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, wo Rohstoffe gefördert, Maschinen und Stahl produziert wurden, da gab es Menschen, die Geld wie Heu hatten, Geld verdient haben, Gewinn machten, wieder investierten, noch mehr Gewinn machten und dann, nachdem sie zig Millionen verdient hatten, vor der Frage standen, wozu eigentlich? Wie soll das weitergehen? Wo ist der Sinn des Ganzen? John Rockefeller verdiente in dieser Zeit mit Öl ein Vermögen von 900 Millionen Dollar, heute umgerechnet zig Milliarden. Er kam an den Punkt, wo er sich sagte, so geht das doch nicht weiter. Und er schaute dankbar auf Gott mit der Frage, was denn jetzt? Und er suchte sich einen Berater. Er hieß nicht Bill, sondern Frederick Gates, war Pfarrer. Und er hatte Rockefeller diese Lage vor Augen geführt, ihm ins Gewissen geredet, gesagt, Ihr Vermögen türmt sich auf wie eine Lawine. Sie müssen damit Schritt halten, Sie müssen es schneller verteilen, als es wächst. Und wenn Sie es nicht tun, wird es Sie und Ihre Kinder und Kindeskinder erdrücken. Und Rockefeller fing dann an, in mehreren Sparten gemeinnützige Einrichtungen zu gründen und zu unterstützen, Universitäten, medizinische Einrichtungen, Krankenkassen. Ein Leidensgenosse von ihm, Andrew Carnegie, der zur selben Zeit fast dasselbe Vermögen als weltweit führender Stahlproduzent erworben hatte, machte es ähnlich und stiftete im großen Umfang für gemeinnützige Zwecke, berühmt die New Yorker Konzerthalle nach ihm benannt. Als Philanthrop machte er sich aber auch Gedanken über sein Verhältnis zu diesem angewachsenen Reichtum und schrieb sogar 1889 ein Essay, das Evangelium des Reichtums. Und darin sagt er denkwürdig, der Mann, der reich stirbt, stirbt in Schande. Das größte Unheil der Menschheit entspringt dem Egoismus des Einzelnen, aber auch der Gemeinden, der Völker, der Zivilisationen. Man nennt es Selbsterhaltungstrieb und es dient doch in Wirklichkeit der Selbstzerstörung. Rockefeller, Carnegie, Multimilliardäre, die eine Ahnung davon besaßen, dass auch Geld krank machen kann und welche Zeitbombe in einem Herzen ticken kann, wenn man auf einem Geldberg sitzt. Wem es nicht gelingt, sich von seinem Besitz frei zu machen, den wird er erdrücken, ersticken, ihm die Luft zum Atmen nehmen, Leben zerstören und unmöglich machen. Reichtum macht krank. Das spüren Menschen und entwickeln Strategien dagegen, um ihre Gesundheit, ihre Fitness und ihren Wohlstand in ein gutes Maß zu bringen. Der Prophet Jesaja spricht zum Volk Israel in einer Situation, die mit unserer Welt scheinbar überhaupt nichts zu tun hat. Nach 50 Jahren Exil kommt man zurück in ein Land, das zuvor gründlich zerstört worden ist. Straßen und Stadtmauern waren ruiniert, Tempel und Prachtbauten dem Erdboden gleichgemacht. Die Siedler fangen in den Trümmern an mit einem Neuanfang. Eine Situation bei uns vergleichbar so mit dem Start nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hatte mit der Not zu tun und nicht mit Reichtum und Wohlstand. Doch interessanterweise entwickelten die Menschen damals ähnliche Abwehrmechanismen wie unsere heutigen Wohlstandsbürger. Sie fasteten. Sie entwickelten eine strenge Sabbatheiligung. Warum? Sie wussten, der Wiederaufbau, das ist eine viel zu gewaltige Aufgabe, die packen wir alleine gar nicht. Diese Herausforderung macht uns kaputt. Wir können nur Gott bitten, dass er es tut. Also entwickeln sie strenge religiöse Übungen, um Gott gnädig zu stimmen. Interessanterweise war es ja bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg auch so. Die Kirchen, die zur Kaiserzeit in der Weimarer Republik und dann im Dritten Reich dann immer leerer geworden sind, waren auf einmal wieder proppenvoll gewesen. Und nicht nur sonntags, gab dann auch Wochentagsgottesdienste. Jeden Tag traf man sich. Man suchte wieder neue Orientierung, hat Gottes Beistand für den Neuanfang erbeten und erwartet, dass Gottes Segen jetzt aber auch, bitteschön, nicht ausbleibt. Als er damals im Volk Israel dann doch ausgeblieben ist, dann kamen die Vorwürfe natürlich auch prompt. Gott, das ist unfair. Du hältst deinen Teil der Abmachung nicht. Wir fasten und heiligen den Sabbat aufs Strengste und erwarten, dass du jetzt auch deinen Teil erfüllst und uns Wohlstand und Aufschwung schenkst. Und da setzt Gottes Kritik durch den Mund des Propheten ein. Eure Gottesdienste, euer Fasten sind scheinheilig. Ihr wollt mich erpressen, dass ich euch Wohlstand beschere, aber so einfach ist das nicht. Wenn ihr mich beeindrucken wollt, dann nicht durch exklusive Frömmigkeitsübungen am Sonntag, sondern durch praktizierte Nächstenliebe im Alltag. Erwartet nicht von mir neue Prestigebauten, neue Tempel, Paläste, Städtebauprogramme zur Sicherung der Stadtmauern und Symbole des Reichtums als Dank für euer Fasten. Mir geht's erstmal um mein Volk, und zwar um die Ärmsten der Armen. Statt exklusiver Frömmigkeitsübungen in Synagoge und Tempel widmet eure Zeit und Kraft und das wenige Geld, was ihr habt, den Bedürftigen unseres Volkes. Lasst die Sklaven frei, schafft jede Art von Unterdrückung ab, teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose auf, wer in Lumpen herumläuft, dem gebt Kleider. Für Gott sind alle Volksangehörige im Judentum ja seine Söhne und Töchter, eine Volksgemeinschaft, die zusammengehören, und deshalb hat man zu teilen. Soziale Ungleichheit im Volke ist in Gottes Augen unerträglich. Alle sind in gleicher Weise seine Kinder. Deshalb möchte Gott keine Übungen und Fastenbezeugungen für sich, sondern Dienst am Nächsten. Das war auch der Tenor, der Luther übrigens die mittelalterlichen Frömmigkeitsübungen abschaffen ließ, Wallfahrten, Fasten, Messen lesen lassen, Zeit aufwenden für Heiligenverehrung, Ave Maria Gebete und Ablässe. All das kann man sich sparen, sagt Luther. Stattdessen ist Gottesdienst im Alltag gefragt. Die 10 Gebote im Alltag praktiziert. Da hat man genug Frömmigkeitsübungen, wo man seinen wahren Glauben beweisen kann. Die Eltern ehren und pflegen, Leben bewahren, die Ehe stärken und heilig halten, wahrhaftig sein, Gut und Eigentum anderer achten und schützen. Glaube lebt nicht im Kloster, sondern auf der Straße, in der Familie, im Beruf. Natürlich ist es leichter, Fasten- und Einkehrtage in einem Kloster zu verbringen, als sich an einem Arbeitseinsatz beim Nachbarn zu beteiligen. Leichter, ein Almosen zu geben, als sich dauerhaft für eine Unterstützung zu verpflichten. Liebe Gemeinde, Sie sehen, bei der Auswahl der Predigttexte hat man sich gesagt, Dank soll nicht beim Stolz auf das Erreichte stehen bleiben, Dank kann auch konkret werden. Und wer jetzt panisch die Hände hebt und sagt, naja, was soll ich denn noch alles finanzieren und bezahlen, schon wieder will die Kirche Geld haben, der wird vom Propheten beruhigt, Gott möchte gar nichts Zusätzliches von dir haben, aber das, was du Gott sowieso schon gibst oder für dein Kreisen um dich selbst ausgibst, investierst, darauf wartet eigentlich dein Nächster. Es war nach der Wende da, wir hatten so eine Partnerschaft von Halle mit den Tübinger Wohnheim gehabt und die hatten da mal eingeladen. Ich habe sie auch mal dann den Studienleiter dort besucht vom Bengelhaus und er zeigte mir stolz seine Sammlung, sage ich auch hier lauter Matchbox. Matchbox, das sind keine Matchbox, das sind Modellautos, da kostet eins fast 200 D-Mark. Und sage ich, warum hast du so viel davon, was machst du denn damit? Naja, ich habe immer Geburtstag und die Leute wissen nicht, was sie schenken sollen. Da habe ich gesagt, bevor ihr euch lange Gedanken macht und die Pralinen dann schlecht werden, kauft mir so einen Modellwagen und dann legen die Verwandten mal zusammen. Dann kriegt er jedes Jahr so 3-4 Stück und dann guckte ich auf diesen Schrank und habe mal so überschlagen. 100.000 D-Mark, Mann oh Mann, dachte ich, allerhand. In meiner Vikariatsgemeinde in Hessen, wo die Dörfer einer Verwaltungsgemeinschaft ihre eigene Diakoniestation gegründet hatten, um daheim die Senioren pflegen zu können, hat man auch einen Förderkreis gegründet, der kümmerte sich um die Spenden. Und eine Methode ist da bis heute besonders wirksam, bei runden Geburtstagen erbitten die Jubilare bis heute von Geschenken Abstand zu nehmen und stattdessen eine Spende für den Förderkreis erbeten. Und so kommen dort jährlich 40.000 Euro zusammen, womit eine Krankenschwester bezahlt werden kann, die sich für die Betreuung mehr Zeit und Liebe nehmen kann als Pflegedienste, die sich allein auf diese staatlichen Regelsätze reduzieren müssen. Private Fürsorge, ein Beispiel. Aber auch wir als Gemeinde sind gefragt, wo stehen wir als Lutherhaus mit unserem sozialdiakonischen Engagement? Sehr viele von uns sind involviert in Hilfsprojekten, Weihnachten im Schuhkarton, Marsch für das Leben, Lebensrechtsbewegung, Kaleb, Sozialstation und vieles mehr. Aber ein eigenes Lutherhaus-Projekt gibt es nicht. Diese Frage tauchte diese Woche auf. Warum hat das Lutherhaus kein eigenes Sozialprojekt? Andererseits kann man fragen, muss jede Gemeinde in Jena alles haben? Genuin diakonische Dienste an den eigenen Mitgliedern müssen natürlich vor Ort möglich sein, aber darüber hinaus, bei den Mönchsorden war es auch so gewesen, dass in der katholischen Kirche es Spezialisierungen gab. Die einen waren auf Pflege spezialisiert, andere auf die Lehrtätigkeit, andere auf Mission. Aber ich denke, die Frage darf uns ruhig beschäftigen angesichts des heutigen Predigttextes und begleiten, wo Jesaja eindrücklich fordert, lasst die Sklaven frei, schafft alle Unterdrückung ab, gebt dem Hungrigen Brot, nehmt Obdachlose auf, kleidet die in Lumpen. Hat unser Haus ein Sozialprojekt? Brauche sowas? Ein Gedanke. In unserem Bibeltext geht es aber nicht nur darum, dass jeder unbedingt ein soziales Projekt betreuen muss. Der Fokus liegt auf dem Miteinander im Volk Israel. Ein Miteinander, das nicht vergessen werden darf. Habt ein Auge aufeinander als einheitliches Gottesvolk. Das ist mir wichtiger als das, was ihr für mich als Dienste leistet und vollbringt, sagt Gott. Und Jesaja mahnt, vor mir brüstet ihr euch mit eurer frommen Leistung. Jeder will mehr für meine Sache geben als der andere. Aber wie sieht es unter euch aus? Ihr streitet und zankt euch. Mit der Faust geht ihr aufeinander los. Einer will den anderen darin übertreffen, gestresst für Gott zu wirken. Liebe Gemeinde, kann das ein Wort ganz speziell für uns sein, dass wir viel für Gott tun, selbst vielleicht auch ganz zufrieden damit sind, aber Gott gefällt es gar nicht. Für ihn ist es fromme, sicher auch gut gemeinte Leistung, aber der Kontext passt nicht. Unser Tun will Gott dienen, kann aber die Gemeinde nicht auferbauen, weil keine Zeit oder kein Interesse ist für den Blick nach rechts und nach links. Zum Bruder, zur Schwester. Zu wenig Aufmerksamkeit und Interesse füreinander. Könnte es trotz aller Engpässe, die es vorn und hinten gibt im ehrenamtlichen Dienst, im Gemeindeleben für den einen oder anderen dran sein, in seinem Engagement einen Gang runterzuschalten und dafür mehr Zeit für die Menschen neben sich und um sich herum zu haben. Zur Not ein Projekt weniger, aber dafür mehr Zeit für den Menschen neben mir zu haben, der mit mir im selben Team ist, aber den ich noch nicht einmal fragen konnte in den letzten Wochen, wie es ihm beruflich, familiär oder am Glauben geht. In den letzten Woche gab es zum Teil auch einen intensiven Austausch in unserer Gemeinde, wo mich unter anderem auch ein Satz erreicht hat, der auch so hätte vom Propheten Jesaja stammen können. Im Lutherhaus kocht doch jeder sein eigenes Süppchen. Ja, bei so vielen Ehrenamtlichen kann es gar nicht anders sein, als dass viele Eigeninteressen und Vorlieben sich mit einschleichen. Aber dann braucht es auch einmal Zeit, um gemeinsam auf den Küchenchef zu hören und sich Anweisungen gemeinsam geben zu lassen und andererseits dann auch Zeit, Geduld und Zwiesprache, um sich zusammen an einen Topf zu stellen, zu scharen und zu kochen, ohne dass der Brei verdorben wird dabei. Ich denke, wir sollten die Mahnung des Jesaja ruhig auf uns wirken lassen. Vor mir brüstet ihr euch mit eurer frommen Leistung. Jeder will mehr für meine Sache geben als der andere. Aber wie sieht es unter euch aus? Ihr streitet und zankt euch mit der Faust, geht ihr aufeinander los. Einer will den anderen darin übertreffen, gestresst für Gott zu wirken. Sehen wir das aber nicht als eine Kritik, sondern als eine Einladung an, um auf das im Reiche Gottes zu sehen, auf das es auch ankommt, die Erbauung in der Gemeinde und das gegenseitige Tragen. Und dazu malt Jesaja uns schließlich eine Vision vor Augen. Was passiert, wenn der Blick füreinander da ist, einer für den anderen einsteht, einer an dem Teil hat, was der andere auf dem Herzen hat, den Blick füreinander hat und auch die Tat dann nicht hinten ansteht? Wenn Gottesdienst nicht nur ein gemeinsames Geschehen für Gott ist, sondern auch immer ein Dienst am anderen und gemeinsam mit dem anderen. Jesaja sagt im Auftrag Gottes, wenn das der Fall ist, dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag werden. Ich, der Herr, kann euch dahin führen, wo sich meine Verheißungen erfüllen. Auch wenn es Wüstenzeiten geben sollte, werde ich euch dann versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft und ihr gleicht einem gut bewässerten Garten, einer Quelle, die nie versiegt. Diese Verheißung des Jesaja ist beachtlich. All das, was sich das Volk damals mitten in Trümmern gewünscht hatte, schenkt Gott jetzt oder verheißt er zu schenken. Wann? Wenn sein Volk nicht nur ihm dient, sondern auch, wenn es das einmütig tut. Wenn die Liebe untereinander authentisch und stark ist und die Liebe zu Gott ergänzt, dann wird es in einem finsteren Kapitel der Geschichte Israels wieder Licht geben. Dann bekommt die Gemeinde auch heute neue Stärke. Ja, dann wird, was man sich durch das Fasten von Gott erhofft hat, der Aufbau der Stadtmauer damals und des Tempels, in gemeinnütziger Einmütigkeit umgesetzt. Dann wird man gerade nicht sagen, ein Gott, der die alten Mauern errichtet hat, sondern ein Volk, das das tut und ein Volk, das die Straßen wieder bewohnbar macht. Und dann gibt Gott das, was an ihn als Erwartung herangetragen wurde, praktisch weiter an sein Volk und sagt, wenn diese Einmütigkeit unter euch wäre, dann habt ihr auch die Kraft, es selbst zu tun. Liebe Gemeinde, wenn wir die Herausforderung des Jesaja aufgreifen, nicht nur große Projekte für den Herrn anzupacken, sondern das bewusst gemeinsam zu tun und indem wir das Gespräch mit dem anderen und die Einmütigkeit suchen, dann verheißt uns Gott ein aufgehendes Licht und Aufbruch im Reiche Gottes. Die Gemeinde Ernte Dank mahnt uns, wir sind reich beschenkt und deshalb dürfen wir auch teilen und Gott abgeben von unserem Dank. Aber Gott lädt uns ein, diesen Dank für ihn nicht bei ihm selber abzugeben, sondern beim bedürftigen Mitmenschen und zu prüfen, wo unsere Wege und Möglichkeiten bestehen, zu teilen. Unser Dank an Gott wird auch Wege zum Herzen Gottes finden, aber immer so, dass unser Tun für Gott zugleich auch immer unsere Schwester, unseren Bruder mit dem Blick hat. Und Gottes Absicht ist der gemeinsame, der einmütige Dienst für ihn. Da wird Gott seinen bleibenden Segen geben. Da wird effektiv Gemeinde gebaut, wo man in Eintracht und Einmütigkeit und in Gemeinsamkeit in einem Interesse füreinander Gott dient. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.